Hello, hello und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode vom Keep Growing Podcast. Und heute sind Rico und ich nicht alleine, sondern wir haben den lieben Lukas zu Gast. Und ja, Lukas, wie geht's dir? Und stell dich doch einfach mal unseren GästInnen vor.
Also erstmal geht es mir sehr gut und ich hoffe, dass es euch auch gut geht. Ich muss mal noch gerade überall mein WLAN ausmachen und mein Bluetooth, weil ich immer befürchten muss, dass meine Kopfhörer sich dann mit einem anderen Gerät verbinden und plötzlich Game of Thrones läuft oder sonst irgendwas. Ich bin der Lukas, ich bin Psychologe und angehender Psychotherapeut für systemische Psychotherapie und ich bin heute im Homeoffice und arbeite sonst aber am Systemischen Institut, wo ich auch meine Ausbildung mache, bin dort im Ambulanzteam. Auch dort Erstgespräche, kümmere mich um ganz viel Organisation, habe im Moment irgendwie fast nur Organisationsleitungsaufgaben, die irgendwie nicht mehr so viel mit Therapie zu tun haben, aber ich bin ja auch noch in der Ausbildung, mache dann auch dort meine Therapiestunden, mache ein bisschen Instagram und biete sportpsychologische Coachings an. Das ist aber noch mal ein bisschen was anderes als der klinische Bereich.
Cool.
Genau.
In wie vielen Jahr von deiner Ausbildung bist du?
Gute Frage. Also ich glaube, das ist jetzt von der systemischen Therapie, das müsste das das zweite Jahr sein. 2020 ging das los. Ich habe davor noch ein Jahr in der Tiefenpsychologie irgendwie mal das falsche Verfahren für mich ausprobiert.
Okay. Ja,
Das sind
spannend.
dann 3 Jahre Ausbildung. 3 bis 4. Also ich vermute
Cool.
mal, dass ich das in 3 Jahren schaffe. Das Problem ist immer nur diese Staatsprüfung für die Approbation und auch für die Fachkunde. Die findet nur zweimal im Jahr statt. Und da Deutschland ja irgendwie so ein sehr unbürokratisches Land ist, in dem man alles digital machen kann und in dem es keine Fristen gibt, kann man nur zweimal im Jahr eben zu dieser Prüfung und muss dann irgendwie noch mal ein halbes Jahr vorher diesen ganzen Kram einreichen. Das heißt, man muss dann irgendwie ein Jahr vor Prüfungsbeginn fast mit allem fertig sein. Und das geht wegen Terminen nicht. Also man hat dann irgendwie, man ist dann fertig mit den Seminaren und mit den Behandlungen und hat dann irgendwie noch meistens ein Dreivierteljahr Zeit, um ganz viele Dokumente zu sammeln und zu warten.
Ja, das klingt nach typisch Deutschland. Ja, mega cool. Wir freuen uns beide sehr, dass du heute bei uns zu Gast bist. Wir haben eben auch schon mal kurz am Anfang des Podcasts auch gesprochen, gesagt, dass wir beide das auch mega spannend finden, dass wir dich hier haben und vielleicht nochmal eine ganz andere Sichtweise auf ja, Thema Essstörungen, Thema Anorexie vor allen Dingen kommen können oder bekommen können. Und genau, ich glaube, die erste Frage, die wir, ja, die uns interessieren würde, wäre erstmal, ob du denn allgemein schon Erfahrungen in der Therapie mit essgestörten Patienten, Patientinnen gemacht hast und was so deine Erfahrungen bisher waren, weil du ja noch in der Ausbildung bist.
Da Essstörungen ja eigentlich so zu den, vielleicht jetzt nicht zu den allerhäufigsten, aber doch durchaus zu häufigen Störungsbildern gehören, ist es eigentlich immer Teil der Ausbildung, dass man die eben auch sieht. Ich selbst hatte ja mal eine Promotion ziemlich erfolglos angefangen, die ist im Moment auf Eis und wird wahrscheinlich auch auf Eis bleiben, wo es um Essstörungen bei Männern geht. Kann sein, dass das irgendwann mal nochmal aufgenommen wird. Und da war ich auch in Tübingen in der Institutsambulanz für Psychosomatik und habe da Teil der Essstörungssprechstunde abgedeckt und eben auch Leute gesehen und Diagnostik gemacht und geguckt, ob das jetzt eine Essstörung ist oder nicht und was dann der weitere Behandlungsweg ist. Und dann habe ich in einer anderen Klinik, das war auf einer Station für Psychosomatik, da hatte ich auch PatientInnen mit Essstörungen. Das war dort ganz normal. Also Psychosomatik ist ja eigentlich so der Bereich, wo dann Menschen mit Essstörungen eher landen als Psychiatrie, was glaube ich auch gut ist, weil es ja um Psychotherapie geht und nicht unbedingt um Medikation. Da habe ich denn welche behandelt und jetzt aktuell in der systemischen Institutsambulanz habe ich glaube ich gerade auch ich glaub, 3 bis 4 KlientInnen, wo es auch um Essstörungen geht. Ich sage 3 bis 4, weil bei der einen geht es eigentlich um was anderes.
Okay.
Und natürlich
Okay,
auch in der
und
Sportpsychologie. Also das muss man vielleicht auch noch kurz dazu sagen. Das ist ja ein nicht klinischer Bereich, aber natürlich, wenn man mit LeistungssportlerInnen oder auch mit ambitionierten BreitensportlerInnen zu tun hat, spielt das Thema Essverhalten ja auch irgendwo immer eine Rolle. Gerade so im Kontext Bodybuilding, Powerlifting oder was sind jetzt noch so Sportarten, die ich noch mit betreut habe. Laufsport ist auch noch was, wo das häufiger auftritt. Betreue ich jetzt weniger, aber kam auch schon vor. Reitsport, Tanzen,
Turnen und so auch, glaube ich, ganz viel.
Turnen.
Meine kleine Schwester hat, heißt das, Turmspringen gemacht und da war das auch ganz extrem. Die war irgendwie 13 und da wird schon viel drauf geachtet, wie viel gegessen wird, wie schwer ist jemand und so. Deswegen glaube ich, in den Bereichen, glaube ich, ja, tritt das auch oft auf.
Genau, also da ist man dann mit konfrontiert. Man darf es natürlich in dem Kontext nicht behandeln, aber zumindest Berührungspunkte und da sind dann auch mehr Männer, die sich dann irgendwie trauen, mal drüber zu sprechen.
Ja, irgendwie, also gerade bei Männern ist ja irgendwie so, ich glaube, viele denken immer, bei Männern ist es nicht so häufig, aber ich glaube, es ist sehr viel häufiger, aber viele Männer sprechen halt viel seltener drüber als Frauen.
Das hat ja verschiedene Gründe, weil das irgendwie, die Diagnostik ist ja auf Frauen ausgelegt, noch. Die Behandlung ist von Frauen für Frauen sozusagen gemacht. Also da hat man irgendwie so einen Trend, den man sonst aus der Gesellschaft gar nicht so kennt, nämlich dass Männer dort marginalisiert werden, was natürlich auch Probleme mit sich bringt, weil einfach die Essstörungen bei Männern ein bisschen anders aussehen und die Zahlen irgendwie unterschätzt werden, weil sich die Männer keine Hilfe suchen, weil die sagen, ein Mann kann auch keine Essstörung haben. Also viele, die dann doch in eine Klinik gehen, wenn sie jetzt aus dem Bereich Bodybuilding kommen, die landen tatsächlich eher auf einer Suchtstation, weil dann neben Steroiden auch Amphetamine eine Rolle spielen, interessanterweise. Oder natürlich klassischerweise mit einer Depression. Und dann kommt man so raus, okay, das könnte jetzt aber irgendwie auch eine Essstörung sein. Und das ist ein bisschen schade, aber das ist leider im Moment noch der Trend. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das bei jungen Menschen nochmal verändert, weil ja sich da ja auch so das kritische Denken bezüglich Körperbild und bezüglich so klassischen Rollenbildern ein bisschen auflöst oder so ein bisschen angleicht. Und Gleichheit ist eigentlich immer was, was Vorteile in der Hinsicht bringt.
Auf jeden Fall.
Ja, super spannend.
Sag ruhig.
Ich würde sonst mit der nächsten Frage quasi weitermachen. Und zwar haben wir uns gefragt, gibt es irgendwie so eine bestimmte Definition für Essstörungen? Oder also wie würdest du persönlich jetzt jemanden mit einer Essstörung definieren? Gibt es da so bestimmte Punkte, an denen man das festmachen kann, gerade auch so in der systemischen Therapie?
Ich glaube, gerade in der systemischen Therapie wird es ein bisschen schwierig mit einer einheitlichen Definition. Aber es ist gut, dass du natürlich nach meiner Definition fragst, weil Systemik sagt ja auch, dass wir sozusagen als BeobachterInnen immer Teil von einem Prozess sind. Das heißt, meine eigene Definition von einer Essstörung spielt natürlich auch immer eine Rolle, wie ich diese Essstörung diagnostiziere. Und das ist was ich natürlich auch irgendwie von meinen KlientInnen transparent machen muss. Also ich würde sagen, für mich ist eine Essstörung dann gegeben, wenn eine Störung im Essverhalten vorliegt. Das kann man natürlich jetzt diskutieren, was das ist. Man könnte jetzt sagen, Struggles mit dem Essen, okay, das ist jetzt ein bisschen allgemein, die aber dazu führen, dass ein Mensch einen enormen Leidensdruck hat und dass der Leidensdruck dazu führt, dass der Mensch eingeschränkt ist in seinem sozialen Leben, also in der Art und Weise, wie er oder sie in Beziehungen geht und in der Art und Weise, wie er oder sie zu sich selbst steht oder mit sich selbst im Einklang ist oder eben auch nicht. Das ist jetzt so sehr allgemein. Jetzt kann man sich natürlich auch nochmal die Diagnosekriterien angucken. Daraus wird sich dann im Prinzip die Diagnose bilden, also ob es jetzt eine Anorexia nervosa ist, eine Bulimie, eine Binge-Eating-Störung oder eben eine nicht spezifische Essstörung. Das sind ja immerhin 40%, die eben gar nicht in so ein klassisches Bild passen, logischerweise, weil ja die Symptome auch wechseln. Und dann würde ich aber fragen, so als Gegenfrage, würde ich mein Gegenüber fragen, wie würden Sie denn oder wie würdest du denn deine Essstörung definieren, sofern du denn glaubst, eine zu haben? Und so kommt man dann irgendwie auf eine gemeinsame, das ist ja so, das Systemische ist ja immer gemeinsam in allen Schritten auf eine gemeinsame Problemdefinition. Also ich mit meiner Definition und sozusagen mein Gegenüber mit seiner oder ihrer Definition.
Kannst du vielleicht an der Stelle nochmal für alle Zuhörer, Zuhörerinnen erklären, was systemische Therapie ist? Ich glaube, das passt jetzt gerade ganz gut rein, weil ich glaube, gerade die, die sich vielleicht nicht so mit Psychotherapie, Psychologie allgemein auskennen, haben vielleicht noch nie von dem Begriff Tiefenpsychologie gehört, vielleicht auch noch nie systemische Therapie. Deswegen ist das, glaube ich, ganz cool, wenn du das einmal definierst, damit wir wissen, worüber wir hier gerade sprechen.
Das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Also Tiefenpsychologie ist ja letztlich, entspringt ja so aus der Psychoanalyse und den psychodynamischen Verfahren und da geht es einfach da um die Annahme, dass es unbewusste Konflikte gibt, die in aktuellen Situationen Leid auslösen oder aufrechterhalten. So. In der systemischen Therapie geht es eher darum, dass wir sagen, ja, Symptome entstehen ja immer in einem sozialen Bezugsrahmen, also immer dort, wo Beziehungen stattfindet, ob es jetzt Partnerschaften sind, ob es Familien sind, ob es die Gesellschaft ist, Stichwort Körperbild. Und die systemische Therapie guckt sich natürlich, also die jetzt eher auf die Beziehung schaut, an, in welchen Beziehungen bestimmte Symptome auftreten. Und wir sagen, okay, der Mensch hat erstmal, das klingt ein bisschen paradox, gute Gründe für die Essstörung. Also wir sagen, es gibt für Symptome und für Störungen erstmal gute Gründe und sehen die Essstörung als nicht mal als gescheiterten Lösungsversuch, sondern als Lösungsversuch, der ein bestimmtes System stabil hält. Und eine Annahme wäre, dass wenn man sich dieses relevante System, bei Jugendlichen ist es oft die Familie, da geht es ja oft um Ablösung oder Partnerschaft, wenn man sich das anguckt und dort Rollen klären kann, Beziehungsstrukturen aufbrechen kann, Kommunikation verändern kann, Beziehungen verändern kann, Interaktionen, dass dann das Symptom der Essstörung überflüssiger, manche würden sagen überflüssig, ich würde sagen überflüssiger, weil das nur eine Facette ist, gemacht wird. Dass es quasi leichter fällt, die Essstörung aufzuheben, wenn das Ungleichgewicht, das die Essstörung in einem Familiensystem ausgleicht, wenn die aufgehoben wird. Und ich habe das zum Beispiel bei jungen PatientInnen oft, PatientInnen muss ich sagen, weil es ja eher Frauen sind, die dann zu mir kommen, dass es da um Ablösung vom Elternhaus geht, gerade wenn es um Alter zwischen ja, 18, 19, 20, das ist so das Alter, was ich dann so noch im jüngeren Spektrum betreue, weil ich ja für Erwachsene zuständig bin. Da geht es oft um Selbstbestimmung und um Abgrenzung und um Ablösung. Und das ist so ein Teil des Systemischen. Natürlich geht es auch um Glaubenssätze und um alles, was so, also um innere Systeme, um innere Anteile. Ne? Da gibt es den guten alten inneren Kritiker. Auch der spielt bei Essstörungen eine ganz große Rolle. Die Verhaltenstherapeuten nennen das ja dann Perfektionismus, perfektionistischen Denkstil. Wenn man so in der inneren Familie denkt, dann ist das einfach so ein innerer kritischer Anteil, der dann im Inneren eine Rolle spielt. Und das interagiert miteinander, es gibt Wechselwirkungen und das löst im Prinzip die Symptome aus, hält sie aufrecht und das ist systemische Therapie. Wir sagen also weniger, die Essstörung ist dysfunktional, als dass sie hochstabil ist. Und dieses Hochstabile führt eben zu einem Leidensdruck.
Okay, mega cool. Und
Ich habe eine ganz kurze Nachfrage. Und zwar hast du ja gesagt, dass bei jüngeren PatientInnen hast du beobachtet, dass da oft so die Familie das System ist, was da so vielleicht auch so ein bisschen ausschlaggebend ist. Hast du da auch Erfahrungen mit älteren Patienten gemacht? Ist es da eher, weiß ich nicht, das Berufsfeld oder ist es da anders?
Auch da ist es, glaube ich, wieder so eine Wechselwirkung aus dem Inneren heraus, ne? Also aus den inneren Anteilen und der Art und Weise, wie ich in Beziehung gehe. Da geht es oft auch um Konfliktvermeidung oder um unangenehme Gefühle durch das Essen regulieren können. Das ist ja eine Fähigkeit. Also das ist natürlich gewissermaßen eine problematische, vielleicht auch teilweise tödliche Fähigkeit, aber es ist erstmal eine Fähigkeit. Und das habe ich auch bei älteren Patientinnen schon beobachtet, dass das Essen dadurch so eine Art Regulationsfunktion kriegt, um Konflikte in der neu gegründeten Familie oder in der Partnerschaft oder eben auch am Arbeitsplatz zu vermeiden. Also ich würde sagen, Menschen mit Essstörungen, die fühlen erstmal ganz viel, aber gucken irgendwie, wie sie das regulieren können, um ihr Umfeld nicht in Mitleidenschaft zu ziehen. Und was ich vielleicht auch noch an der Stelle sagen sollte, damit das nicht irgendwie so klingt, ja, die Familie ist halt so das Problem und wenn die Familie cool ist, dann gibt es keine Essstörung mehr. Die Familie ist, glaube ich, sogar die Ressource für alles. Also ich sehe die Familie in erster Linie und auch die Partnerschaften oft als Ressource und nicht als Problemfamilie. Das hat man früher gedacht. Das haben, glaube ich, auch die ganz alten Systemiker gedacht. Das ist aber nicht so. Sondern da geht es im Prinzip um, deshalb, man würde ja quasi jedem Familienmitglied einen guten Grund unterstellen, warum er oder sie so handelt, wie sie handelt. Und letztlich geht es darum, ein System stabil zu halten. Ja, das noch so als Ergänzung, weil manchmal kursieren so Artikel oder so Textfetzen rum, dass es die Problemfamilie bei der Essstörung gibt. Und das würde ich aber ganz entschieden zurückweisen, dem ist nicht so.
Ja, ich glaube, das können wir beide bestätigen. Also ja, mega spannend. Mich würde an der Stelle interessieren, also ich glaube, es ist am einfachsten, wenn wir uns hier auf Therapie von Anorexie-Patienten, Patientinnen ein bisschen fokussieren, weil da Emily und ich uns ja auch mit auskennen. Und ich glaube, innerhalb von verschiedenen Essstörungen ist das ja nochmal wahrscheinlich anders, also eine Bulimie wird ja anders behandelt als jetzt eine Anorexie, vielleicht in der systemischen Therapie auch nicht, weiß ich nicht genau. Aber so generell, was wären denn so konkrete Ansätze, die man in der systemischen Therapie wählen würde, um gegen Anorexie vorzugehen? Also zum Beispiel bei einer Verhaltenstherapie, wo ich Erfahrung mitgemacht habe, ist ja ganz viel sowas in die Richtung, dass man, keine Ahnung, Expos zum Beispiel macht oder Glaubenssätze sich anschaut, hast du ja gerade auch schon gesagt, und die verändert. Wie sieht das im Gegensatz dazu bei der systemischen Therapie aus?
Ja, ich glaube, in der systemischen Therapie würde ich dich fragen, was du machen möchtest. Also ja. Wenn du zu mir kommst und sagst, ich habe eine Verhaltenstherapie gemacht und kann die jetzt gerade nicht machen und ich habe damit aber gute Erfahrungen gemacht mit Expositionen, das sollte ich jetzt vielleicht nicht so ganz öffentlich sagen, aber dann würde ich das natürlich auch versuchen anzubieten. Natürlich mit einem systemischen Blick drauf und mit einer systemischen Deutung des Ganzen. Für den Therapieantrag, wenn man das ambulant macht, muss es natürlich irgendwas Systemisches sein. Das kann man aber auch irgendwie umschreiben. Dann ist es eine Symptomverschreibung, eine paradoxe Intervention. Das ist ja erstmal nur Sprache. Also ich würde mich da, und das ist, glaube ich, der große Unterschied, ich würde mich da sehr stark nach deinen Bedürfnissen richten und gucken, was ist denn das, was dir bereits geholfen hat, die Ausnahme vom Symptom und was davon wäre denn wichtig, dass man das jetzt nochmal umsetzt. Also man könnte durchaus auch Exposition dann in der systemischen Therapie machen, auch wenn man sie anders nennen müsste. Das sind so Dinge, die will irgendwie keiner wissen, aber das ist oft so und das würde wahrscheinlich auch jeder Therapeut, jede Therapeutin, egal welcher Richtung, so machen. Was vielleicht mehr das Systemische dahinter ist, ist nochmal mehr so diese Funktionalität von der Essstörung anzugucken. Also die Ambivalenz, die ja oft auch bei Anorexia nervosa, bei der Magersucht besteht, das nicht aufgeben zu können, weil es ja auch einen identitätsstiftenden Charakter hat, das nicht als krank oder dysfunktional zu bewerten, sondern das erstmal zu würdigen, dass da eine große Ambivalenz ist. Genauso würde ich wahrscheinlich auch das, was viele ja dann doch haben, so dieses in Anführungszeichen zwanghafte Bewegungsverhalten. Kliniken neigen ja aus guten Gründen auch dazu, das dann einzuschränken. Ich würde da trotzdem würdigen, dass der Körper und Bewegung, dass das erstmal eine Ressource ist. Ich meine, die meisten Menschen in unserer Gesellschaft haben ja eher ein Problem mit zu wenig Bewegung und zu wenig Körperbezug. Also ich würde das erstmal so als Ressource sehen. Ressourcendiagnostik wäre auch was, glaube ich, sehr systemisch ist, zu gucken, was sind denn da eigentlich die Stärken, was sind Ausnahmen, wie schafft der Klient oder die Klientin das Symptom zu verschlechtern oder zu verschlimmern. Und wo gibt es quasi Handlungsspielraum und den gilt es dann zu vergrößern. Ich glaube, was so dann noch konkret systemischer ist. Es gab früher so diese strukturelle Familientherapie, da hat man dann nochmal geguckt, wo gibt es denn so verschiedene Rollenvermischungen, Parentifizierung ist ja irgendwie so ein Begriff und wie kann man das wieder lösen, das würde ich jetzt heutzutage vielleicht nicht mehr machen. Ich finde die familienbasierte Therapie ganz gut, auch das Mantra-Konzept, das sind eigentlich so verhaltenstherapeutische Vorgehensweisen, die aber eigentlich eindeutig aus der systemischen Therapie geklaut oder kopiert wurden. Das geben die teilweise sogar zu, das ist deshalb auch in Ordnung und man kann ja auch zurückklauen, das soll ja irgendwie helfen. Bei der familienbasierten Therapie wäre es zum Beispiel so, bezieht sich dann eher auf Jugendliche, dass man die Eltern stark mit einbezieht. Also es geht im Prinzip darum, dass man sagt, die Anorexia nervosa ist auch irgendwo ein krasser Autonomiekonflikt, der aber durch das Symptom die Entwicklung hemmt. Und jetzt ist es so, dass man sagt, nee, das Essverhalten muss erstmal auf die Eltern übertragen werden. Das wird natürlich mit dem Jugendlichen ausgehandelt und die sind fürs Essen verantwortlich. Und wenn ein bestimmtes Gewicht erreicht ist, dann wird schrittweise Autonomie in anderen Bereichen zurückgegeben. So Urlaube planen, Hobbys ausbauen. Also alles Mögliche, was irgendwie dem Klienten oder der Klientin vermittelt, ich bin da jetzt selbstwirksam, ich kann da jetzt entscheiden, wie ich handeln darf. Also auch da wieder so die Idee, das Symptom überflüssig zu machen, indem man Selbstwirksamkeit und Handlungsfähigkeit steigert. Ist das irgendwie klar, was ich meine?
Ja, total. Also ich stelle es mir tatsächlich schwierig vor, gerade am Anfang. Also ich glaube, wenn man jetzt als Patientin oder Patient noch nie in einer Therapie war, stelle ich es mir schwierig vor, wenn du mich dann fragen würdest. Also ich glaube, wenn ich ganz am Anfang jetzt bei dir gesessen hätte in der Klinik zum Beispiel und du mich dann gefragt hättest, ja, was denkst du, willst du denn machen irgendwie gegen deine Anorexie oder gegen deine Essstörung? Mhm. Ich glaube, ich hätte einfach gesessen und gesagt, ja, am liebsten gar nichts, aber ich muss ja, weil meine Eltern das wollen. Mhm. Deswegen stelle ich mir das gerade am Anfang echt schwierig vor, wenn man dann so quasi das direkt gefragt wird.
Oder? Ich bin natürlich jetzt auch von dem Beispiel ausgegangen, ja, dass du schon aus der VT kommst.
Ja.
Wenn jemand noch gar keine Therapieerfahrung hat, würde ich natürlich dementsprechend mehr Vorschläge machen. Mhm. Aber natürlich auch das, was du jetzt sagst, jemand kommt neu in Therapie und ist noch gar nicht so therapiemotiviert. Auch da gibt es ja Möglichkeiten zu gucken, was müsste denn passieren, dass sich da überhaupt Motivation einstellt. Es gibt ja so die systemische Wunderfrage, wo man mal guckt, was denn so ein idealer Zustand wäre. Und über diese Wunderfrage kommt man auch oft dahin, zu sehen, wo sind denn Hürden, also wo ist denn sozusagen das Gute am Schlechten? Und sowas würde ich dann natürlich auch aufgreifen und mit thematisieren. Man muss natürlich immer gucken, wie viel Zeit man hat, ne? Man hat ja in der Klinik oft nur 6 bis 8 Wochen. Ja. Wenn es ein Behandlungskonzept gibt von der Klinik, weil die eine Spezialisierung hat, würde ich das natürlich auch anwenden. Natürlich immer eher so auf dieser partizipativen Ebene, also mein Gegenüber mitnehmen und auch transparent sein. Und auch wertschätzend und ressourcenorientiert, aber eben dann in Anlehnung an das Konzept. Wenn ich ambulant ein bisschen mehr Zeit habe, dann kann ich das auch nochmal ein bisschen anders machen.
Würdest du bei Anorexie sagen, dass da Klinik besser wäre als ambulant oder erst Klinik, dann ambulant oder nur eins von beiden?
Das kommt natürlich darauf an, was wir jetzt unter Anorexie verstehen. Also ich würde sagen, je größer die Vitalbedrohung ist, also je geringer das Gewicht, und das Gewicht spielt ja eben einfach eine Rolle, oder auch andere körperliche Marker. Ich meine, auch bei Anorexie gibt es ja diesen Binge-Purge-Typ, also da, wo erbrochen wird oder wo abgeführt wird oder wo natürlich auch Sportverhalten eine Rolle spielt. Ich würde sagen, je mehr Einschränkungen für die eigene Lebensbewältigung da sind und je stärker diese Vitalbedrohung, also diese körperliche Bedrohung, desto eher würde ich sagen, es muss ein stationärer Aufenthalt sein, weil es da einfach darum geht, den Menschen zu schützen. Und man muss auch, glaube ich, sagen, ab einem gewissen Punkt, also ich bin immer sehr beeindruckt von den Anorexie-Patientinnen gewesen auf Station, die noch so klar und so gut irgendwie denken konnten, obwohl die in einem Zustand jenseits von Gut und Böse waren, wo ich nicht, wo ich gar nicht wüsste, wie man da irgendwie noch klar denken kann. Aber es ist ja natürlich trotzdem so, dass ab einem gewissen Gewicht natürlich auch körperlich was passiert und auch im Gehirn was passiert. Es dreht sich alles nur noch ums Essen. Es ist so schwer, an irgendwas anderes zu denken. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass erstmal das Körpermedizinische greift. Und dann finde ich es aber ganz wichtig, dass es eine sogenannte Behandlungskontinuität gibt. Das heißt, dass die Leute nicht entlassen werden und gut ist. Also die Kliniken sollen jetzt nicht irgendwie so eine Fütterungsstation sein, die dann die Leute wieder rauskratzt, sobald die irgendwie ein halbwegs normales Gewicht haben. Das ist eher das Problem. Und bei Anorexie ist es oft, nicht immer, das ist jetzt eher so altkluges Statistikgelaber, aber das ist dort eher gegeben. Wo es ein größeres Problem ist mit der Versorgungskontinuität, ist meistens bei Bulimie, weil es dort irgendwie nicht so ernst genommen wird. Und die sagen, sinken dann, in, die kriegen dann erstmal keine ambulante Weiterbehandlung und dann geht es natürlich wieder zurück ins Symptom. Und das ist, glaube ich, in allen Fällen einfach wichtig, dass es beides gibt. Es gibt aber auch Fälle, wo man das ganz gut ambulant behandeln kann. Also das hatte ich auch schon. Das ist immer so eine individuelle Abwägungsgeschichte. Ich orientiere mich da so einerseits schon an dem BMI und diesen körperlichen Folgen, andererseits auch so ein bisschen, wie therapiemotiviert ist jemand. Weil auch wenn jemand einen niedrigen BMI hat, aber da ist eine Therapiemotivation da, die stabil ist und die hoch ist, dann wäre es halt doof, die Person abzuschieben und zu sagen, nee, jetzt aber erstmal Klinik. Also das muss man gut abwägen.
Ja, das ist wieder sowas, da kann man nie eine pauschale Antwort geben, denke ich, weil die Krankheit an sich ja auch so super individuell ist. Also hattest du es auch schon, dass PatientInnen zu dir gekommen sind und du dann sagen musstest, sorry, ich kann dich so leider nicht therapieren, du musst jetzt in eine Klinik?
Ja, das gab's. Das war auch tatsächlich mal bei dem Mann. Denn das war ein BMI von 13. Und also da habe ich, das habe ich dann aber auch so bauchgefühlsmäßig direkt gemerkt. Weil die Therapiemotivation war kaum da. Also da ging es eher darum, wie kann ich denn jetzt noch die nächsten beruflichen Projekte gut durchführen? Wie kann ich denn so ein bisschen daran arbeiten, beruflich wieder fitter zu sein? Ich kann mich so schlecht konzentrieren. Aber ich möchte nicht zunehmen, erstmal. Und das war bei der Sachlage sozusagen für mich klar, das geht nicht. Also das ging nicht. Ein anderer Fall, ja, also tatsächlich waren das eher Fälle, wo die Therapiemotivation sehr ambivalent war oder eigentlich gar nicht vorhanden war. Oft auch, wenn die fremdgeschickt wurden. Oder wo das Gewicht einfach sehr, 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 sehr niedrig war. Weil das ist ja auch die Frage, ob jemand bei so einem ganz niedrigen Gewicht überhaupt auf Talking oder Talking Medicine oder so sprechende Medizin ansprechen kann. Also die Frage ist ja immer, dockt das dann an oder kann es überhaupt andocken, wenn jemand da in einem ganz anderen Film ist momentan? Und das, da denke ich, ist dann erstmal ein stationärer Aufenthalt sinnvoll.
Ja, nee, würde ich auch so. Also ich glaube zum Beispiel, ich wäre nicht bereit gewesen, nur also ich habe ja ambulant das Ganze probiert, aber ich glaube, ich musste da dieses erstmal körperlich irgendwie hochgepäppelt werden, damit ich überhaupt bereit war, über irgendwas zu sprechen, was tieferliegender ist. Deswegen hatten wir bei uns in der Klinik auch diesen Ansatz, dass wir am Anfang ganz, ganz wenig Therapie hatten. Ich glaube, viermal pro Woche 20 Minuten oder so. Also wo es eigentlich nur darum ging, so, was hast du heute gegessen? Und je höher der BMI dann war, desto mehr hat man wirklich angefangen mit der Therapie. Also,
Positive Verstärkung, ja. Was
ja,
ist denn
also
die
es war
Verhaltenstherapeutin?
am Anfang, am Anfang wirklich keine richtige Therapie. Ich habe auch manchmal eine ganze Stunde mit meiner Therapeutin nur angeschwiegen, weil ich nichts sagen wollte. Und das waren dann so 20 Minuten und dann ist wieder gegangen und war so, okay, schönen Tag, bis morgen, Frau Kronholz. Aber nee, stelle ich mir tatsächlich sehr spannend, also finde ich alles sehr interessant, was du sagst und sehr sinnvoll. Ich habe tatsächlich noch eine Frage zu den ganzen Therapieformen, weil mir das nicht so ganz alles noch nicht ganz 100% klar ist, weil du gerade gesagt hast, bei der systemischen Therapie müsste man das dann irgendwie anders nennen. Heißt das wirklich, dass man, wenn man sich für eine Therapie entscheidet, immer die eine Therapieform machen muss bis zum Schluss und dann auch nur die quasi vorgeschriebenen Behandlungsmethoden, die es innerhalb von dieser Therapieform gibt, machen kann?
Also formal ja, aber so als Cunning-Systemiker würde ich sagen, nö.
Okay.
Also gerade weil das ja, also ich kann jetzt ja nur für mich sprechen.
Ja.
Für mich ist weniger das Prinzip der Objektivität jetzt so wichtig, weil das sind Mittelwerte. Das ist natürlich gut zu wissen und auch gut anzubieten. Aber wichtiger ist für mich das Prinzip der Nützlichkeit. Wovon kann ich mir Nützlichkeit erwarten und wovon kann mein Gegenüber Nützlichkeit erwarten? Und wenn das eben bei einer Klientin, die gute Erfahrung mit VT gemacht hat, ist, dass man konfrontativ arbeitet, dann mache ich das. Dann muss ich eben Ideen finden, die meiner systemischen Haltung, also meiner individuellen entsprechen. Und ich muss das sprachlich in einen Therapieantrag bringen. Weil man muss ja, wenn man eine Langzeittherapie beantragt, und ich würde sagen, also bei Anorexie, wenn die noch ambulant behandelbar ist oder wieder, könnte auch sein, jemand kommt gerade aus der Klinik, dann würde ich dir auf jeden Fall ein Langzeitkontingent beantragen. Das sind dann irgendwie 48 Sitzungen. Da würde ich nicht irgendwie sagen, in 10 und dann sind wir durch, sondern ich würde in der Regel, wenn das gewünscht ist, natürlich immer so partizipativ. Und dann muss man einen Bericht schreiben an einen Gutachter, eine Gutachterin für das jeweilige Verfahren. Und da darf natürlich nicht drinstehen, wir machen Körperbildkonfrontation und stellen uns vor den Spiegel, sondern es muss dann irgendwie heißen, machen ein Körperexperiment, ein systemisches. Und dann reicht das, das kann schon reichen. Also ich glaube, die systemische Therapie ist da besonders flexibel, weil unsere Haltung ist ja zwar der Kontext, Beziehungen, Interaktion und so, aber eben auch, Klientin ist Expertin. Und es schließt sowas natürlich mit ein und wir sind partizipativ und transparent. In anderen Verfahren wäre es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Also die psychodynamischen Verfahren sind ja so sehr wichtige Theoriehäuser, die da gebaut wurden. Aber selbst die würden wahrscheinlich auch, haben mittlerweile verhaltenstherapeutische Elemente integriert, genau wie ja die VT auch Elemente aus allen möglichen Verfahren integriert hat. Also diese familienbasierte Therapie wird formal der Verhaltenstherapie zugeordnet, ist aber eigentlich ganz klar mit einem systemischen Anstrich. Dann gibt es, ich weiß nicht, ob ihr mal was von Schematherapie gehört habt, da geht es ja so um verschiedene Anteile. Das ist ganz klar tiefenpsychologisch und auch ein bisschen systemisch. Also wir gehen immer mehr auch weg so von dieser Konfession hin zu einer Profession. Das ist natürlich, das ist, finde ich, auch sehr wichtig, dass es so ist. Aber für die Therapieanträge ist es leider so vorgesehen, dass das in der Sprache der Therapieschule aufgeschrieben und formuliert werden muss. Und es liegt daran, dass die Psychoanalytiker früher nicht wollten, dass man Mischbehandlungen anbietet. Hätte man ja sagen können. Man macht eine Behandlung, wo man irgendwie halb tiefenpsychologisch, halb verhaltenstherapeutisch macht. Wollten die nicht. Hatte ideologische Gründe. Und es ist leider heute noch so, in Deutschland zumindest. In anderen Ländern ist es ein bisschen anders.
Okay, das hat auf jeden Fall
Spaß geholfen. Also würdest du quasi sagen, dass es eigentlich schon sinnvoll ist, verschiedene Therapieformen zu mischen, insofern das dem Patienten auch helfen würde?
Ich würde sagen, wenn es in das Therapiekonzept passt, weil ich muss ja auch diese anderen Dinge beherrschen. Also ich könnte jetzt keine Psychoanalyse machen, aber ich kann durchaus eine Exposition machen. Ich kann durchaus Konfrontationen anbieten. Und genauso kenne ich verhaltenstherapeutische Kolleginnen, die eine Aufstellung, Familienaufstellung machen können oder die gut im Mehrpersonensetting mit der Familie arbeiten können und ressourcen- und lösungsorientiert arbeiten. Also wenn das so zu meiner Art und Weise, wie ich arbeite, passt und ich das auch gut ist, Allegiance heißt das ja, dass so die Konfession oder die Richtung zum Therapeuten passen muss. Und wenn es was ist, was für den Patienten oder die Patientin zielführend ist, dann kann man das machen. Man muss es eben dann anders benennen und es muss irgendwie einem Konzept folgen. Und es sollte natürlich auch wissenschaftlich basiert sein. Also Klopftherapie oder neurolinguistisches Gedöns, das würde ich jetzt nicht machen. Auch wenn mein Klient das wünscht. Also das gab es ja durchaus auch schon, dass Leute sich irgendwelche Aufstellungen nach Hellinger gewünscht haben und das ist kennt man vielleicht nicht unbedingt, aber der ist halt ein Nazi. Und das mache ich natürlich nicht, irgendwelches esoterisches Zeug. Aber sonst, wenn es wissenschaftlich basiert ist, ein Behandlungsplan eingebettet ist, ein Konzept hat und zu Klient und Therapeut passt, dann schon.
Tatsächlich finde ich das gerade auch ganz spannend. Also auch wenn ich Psychologie studiert habe, und ich mir schon gedacht habe, dass es irgendwie so ein größeres Ganzes hinter der ganzen Therapie gibt, muss ich sagen, dass mir das häufig nicht so bewusst war, dass es da wahrscheinlich auch einen Plan hinter gab, was man so gemacht hat. Bei mir ist das selber so als Patientin immer eher so angekommen, ja, wir schauen jetzt mal. Aber ja, also war mir tatsächlich, ich weiß nicht, ob es Emily bewusst war, mir war es nicht bewusst, dass es da wirklich ein Konzept gibt, dass man irgendwie auch schreibt, so als Therapeut.
Also in der Ausbildung machen wir das eigentlich für jeden Fall, ob Kurzzeit oder Langzeit. Früher musste man auch einen Bericht in den Gutachter schreiben, wenn man eine Kurzzeit beantragt hat. Also es gibt irgendwo was und ansonsten gibt es gedanklich wahrscheinlich ein Konzept. Sollte es zumindest geben.
Ja.
Was wir zumindest machen, ist, dass wir diese Fallkonzeption auch mit unseren Klientinnen besprechen. Das ist natürlich nicht immer toll, weil da ja auch Defizite drinstehen. Aber das ist eben eine Form von Transparenz, die wir in der systemischen Therapie gewählt haben, die wir natürlich auch leben müssen.
Ja, ich kann es mir schwierig vorstellen, wenn man das so aufgezeigt bekommt, aber auf der anderen Seite auch ganz positiv oder ganz hilfreich, weil man dann auch immer so ein bisschen selber weiß, wo man gerade dran ist, wieder. Ja.
Ja, und man kann ja dann auch Einverständnis signalisieren oder das entziehen. Also wenn ich ein Fallkonzept schreibe und ich lege das vor und mein Gegenüber sagt, was ist das für ein Scheiß, dann würde ich natürlich nochmal ins Gespräch gehen und gucken, was kann man denn daran ändern. Ich weiß nicht, ich hatte jetzt noch nie so eine Dissens, dass ich dann so autoritär am Ende sagen musste, nee, jetzt entscheide ich aber trotzdem. Meistens kann man sich dann auch was verständigen. Und es ist aber trotzdem so, wie du sagst. Man schaut natürlich trotzdem von Sitzung zu Sitzung mal ein bisschen, weil es ja auch, das Leben geht ja weiter. Es ist ja ambulant immer nur eine Stunde in der Woche, manchmal zwei in der tiefen Psychologie. Und die Arbeit findet ja zwischen den Sitzungen statt. Und da kann mal was arbeiten, da kann mal was Neues auftauchen, was Altes verschwinden, dann ist was anderes relevant. Also da muss man natürlich schon auch flexibel sein, aber zumindest ein Grobkonzept für die Behandlung sollte stehen.
Und das schreibst du dann quasi nach der ersten Stunde oder wie läuft das ab? Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen.
Das ist ja so, wir haben pro Fall haben wir 2 bis 3 therapeutische Sprechstunden. Das sind erstmal nur so Vorgespräche, die man machen kann, die kann man abrechnen. Wenn ich aber schon nach der ersten Sitzung weiß, den Menschen möchte ich gern zu mir in Therapie nehmen, nehme ich die anderen 2 Sitzungen auch noch. Dann habe ich 4 probatorische Sitzungen, also so Probesitzungen, wo am Ende eine Verdachtsdiagnose gestellt werden muss, wo man auch Fragebögen, diagnostische Interviews und dieses ganze Gedöns noch verwenden kann und auch meiner Meinung nach teilweise sollte. Und im Rahmen dieser ersten 4 Sitzungen entsteht das Fallkonzept. Oder ersten 4 bis 6.
Ja.
Boah, ich habe
Ergibt auch
heute
Sinn,
echt
man
was
muss den
gelernt.
Patienten ja auch kennenlernen, ne?
Ja, an ambulant habe ich dafür 4 bis 6 Sitzungen und in der Klinik wäre dann jemand schon fast wieder weg.
Ja,
Also da habe ich
stimmt.
dann eher schon ein Konzept von oben, das ich dann so ein bisschen anpasse und abarbeite, während ich ambulant das nochmal ein bisschen individualisieren kann. Aber für Individualisierung muss jemand eben auch stabil genug sein.
Ja. Ja, du hast gerade gesagt, 6 bis 8 Wochen. Und ich glaube, Emily und ich denken uns beide so, wir waren deutlich länger in der Klinik.
Was bei Erwachsenen ja auch meistens kürzer, ne?
Ja,
Also
ich
da
war
ist
auch
die
erwachsen.
Krankenkasse ja auch meistens. Ja, stimmt, ja.
Wie lang wart ihr denn?
Ich war 32 Wochen.
32 Wochen.
Ja. Ja, ich 16, glaube ich. Also einmal 12 und einmal 16 oder so. Ja.
Ja, schon lang.
Und das war aber noch im Jugendalter, nehme ich an.
Also ich war
Bei mir ja.
19.
19. Ah, okay,
Also ich
gut.
war erwachsen quasi.
War krass.
Also gefühlt immer noch ein Kind, aber eigentlich erwachsen. Deswegen, ja, aber bei uns gab es halt wirklich dieses, dass wir erst zunehmen mussten. Also bis wir, und dann hatten wir nochmal 6 Wochen, glaube ich, Therapie. Also quasi dann im normalen, gesunden BMI dann nochmal wie ein depressiver Patient, ein Patient, der, keine Ahnung, wegen irgendeiner Angststörung da war. Die gleiche Dauer hatten wir dann nochmal. Also es war eigentlich ganz angenehm für mich so, weil ich dann irgendwie mich die letzten Wochen nochmal wirklich mit dem setzen konnte, was es außerhalb der Essstörung gab.
Das macht natürlich auch Sinn und bei uns war es zumindest so, dass wir in Einzelfällen auch natürlich auch längere Dauern hatten. Wir hatten auch mal eine Klientin da, da ging es auch um eine Essstörung, aber auch um eine massive Traumatisierung, die war ein ganzes Jahr bei uns.
Ja.
Die Regel war bei uns eben diese 6 bis 8 Wochen. Bei einer Klinik mit Essstörungsschwerpunkt ist es, mag das variieren.
Ja.
Und 16 Wochen ist sowas, das habe ich dann auch schon öfter gehört. 32 habe ich jetzt noch seltener gehört, aber gibt es auch, natürlich. Weil es muss sich ja erstmal das Gewicht stabilisieren, damit eben, wie du auch sagst, eine psychotherapeutische Behandlung beginnen kann. Da finde ich es irgendwie cool, dass sie dann trotzdem gesagt haben, ja, nochmal die 6 bis 8 Wochen obendrauf.
Meine ich zumindest, dass es 32 Wochen war. Vielleicht habe ich mich auch gerade verrechnet.
Nee, das kann
Oder
durchaus sein. Ich
22.
meine.
Nein, es waren aber 22 Wochen, nicht 32. 22, es war
22.
von Anfang Mai bis Oktober.
Mhm.
Also 5,5 Monate. Das sind dann ja
Ja.
22
Ja.
waren es. Ich ziehe alles zurück, ich habe gerade in
Kommt
meinem
hin.
Kopf gerechnet. Ja. Ja, haben wir darüber auch gesprochen, wie lange wir in der Klinik waren. Das ist irgendwie gefühlt schon so lange her, dass es manchmal ein bisschen. Ja,
Ja.
nicht mehr ganz alles präsent ist.
Darf ich euch eine Frage stellen?
Ja.
Klar.
Wie blickt ihr denn auf die Zeit in der Klinik zurück? Das war ja dann durchaus eine prägende Zeit und eine lange Zeit. Und wie erinnert ihr das denn heute so, wenn ihr dran denkt?
Also für mich persönlich somit die wichtigste Zeit meines Lebens. Also ich glaube,
Mhm.
also ich bin davon überzeugt, dass wenn ich nicht in eine Klinik gegangen wäre, dass ich heute nicht hier sitzen könnte und einen Podcast machen könnte. Also ich glaube, dass ich einfach gar nicht mehr da wäre. Ich glaube nicht, dass ich es ohne Klinik geschafft hätte, da rauszukommen. Und deswegen war es für mich halt super wichtig, weil ich auch super viel aufarbeiten konnte und einfach aus meiner Bubble rauskommen konnte. Ich glaube, das war für mich auch ganz wichtig, da irgendwie mal rauszubrechen aus dem Trott, was ich halt davor hatte und mich dann auch einfach komplett eigentlich umzuorientieren danach. Also ich habe zum Beispiel vor dem Klinikaufenthalt Medizin studiert und war eigentlich seitdem ich 2 bin davon fest überzeugt, dass ich Ärztin werde und habe dann währenddessen verstanden, dass das gar nicht so der Weg ist, den ich eigentlich gehen will, sondern den ein bisschen meine Family vielleicht wollte, dass ich gehe, weil beide Ärzte sind und es ist irgendwie immer so der vorgeschriebene Weg, also als Beispiel. Deswegen, also für mich persönlich wirklich die wichtigste Zeit, die ich bisher in meinem Leben hatte.
Ja, bei mir war es auch eigentlich, also ich habe das auch eigentlich als eine gute Zeit in Erinnerung. Also ich wollte am Anfang natürlich nicht in die Klinik, aber im Nachhinein hat es mich auch super krass positiv geprägt. Also ich bin auch sehr daran gewachsen. Also ich war jetzt 14, 15, also jetzt noch nicht volljährig, aber für mich war es auf jeden Fall auch eine sehr wertvolle Zeit und ich hätte es auch jedes Mal wieder gemacht. Also ich weiß auch nicht, ich hatte davor auch es ambulant probiert. Da hatte ich jetzt aber auch nicht so die spezialisierten Therapeuten dafür. Aber ich glaube, auch so hätte ich die Klinik gebraucht. Also ich weiß nicht, ob es ambulant geklappt hätte. Also da muss der Wille halt schon, glaube ich, sehr stark sein.
Und das sind erstmal interessant, dass ihr das sagt. Also einerseits zu dir, Emily, mit dem der Spezialisierung, das ist ja tatsächlich ein Problem, ambulant, das die Leute da nicht echt nicht so viel Ahnung haben, also oft nicht diesen Schwerpunkt haben und dann bestimmte Dinge nicht sehen, Fallen, die gestellt werden oder bestimmte Bedarfe, die da sind. Und zu dem, was du gesagt hast, Rieke, mit diesem Lebensentwurf der Eltern, da kann man doch eigentlich sagen, 22 Wochen ist ja nicht so viel, um so einen ganz neuen
Nee.
Lebensentwurf sich aufzubauen. Also wenn du sagst, das ganze Leben, 19 Jahre und dann 22 Wochen, also das ist dann doch.
Ja, obviously nicht das ganze Leben, aber ich glaube, so alle wesentlichen Sachen. Aber also, wir haben jetzt gerade gesagt, ich glaube, es war auch mit Abstand die schwierigste Zeit meines Lebens. Also, ich glaube, gerade für mich ist da ganz viel aufgewühlt worden, weil ich mich, glaube ich, gefühlt immer viel hinter meiner Essstörung auch versteckt habe und ganz viel, was ich auch verdrängt habe, immer hinter meiner Essstörung stand. Und deswegen war es für mich persönlich halt super schwierig, weil. Für mich dann, also ich verstanden habe, dass es nicht, ich bin nicht nur essgestört, sondern es hätte auch in eine ganz andere Richtung gehen können, wenn ich nicht, wie du gerade schon gesagt hast, wenn ich nicht den vielleicht funktionalsten Weg gewählt hätte, magersüchtig zu werden, glaube ich, hätte ich auch eine andere Krankheit nicht wählen können, aber in eine andere Krankheit rutschen können, die vielleicht noch krassere Ausmaße gehabt hätte. Deswegen zweiseitig, also die beste für mich, aber auch auf jeden Fall die schwerste Zeit, die ich bisher hatte. So. Wir wollten noch eine Sache ansprechen, weil wir jetzt ganz, ganz viel über Betroffene und Therapie und so gesprochen haben. Uns interessiert auch immer so ein bisschen die Seite, wie das da mit den Angehörigen ist von Patienten, Patientinnen mit einer Essstörung, mit Anorexie. Deswegen glaube ich, eine Frage, die wir dir noch stellen würden, wenn ich jetzt Angehörige wäre und keine Betroffene von jemandem. Was würdest du mir denn raten, wie ich am besten mit einer Person umgehen kann, von der ich vermute, dass sie eine Anorexie hat oder eine Essstörung allgemein?
Das ist immer so die Gretchenfrage. Also was sind so die Quickfixes oder so die Tipps für Angehörige? Das ist so ein bisschen eine dumme Antwort, aber ich glaube, dass der Mensch ja erstmal ein empathisches Wesen ist. Und wenn der Mensch in Beziehung steht zu einem anderen, dann weiß der wahrscheinlich auch ungefähr, was das Gegenüber braucht. Also ich würde vielleicht sogar eher so ein bisschen Wissen über die Essstörung mitgeben wollen. Vielleicht auch Wissen über so Konfliktkonstellationen, die häufig sind. Also gerade so das Thema Autonomie, weil eine Essstörung lädt ja schon dazu ein, erstmal Autonomie dem anderen wegnehmen zu wollen. Also sagen, jetzt iss doch mal was oder komm, wir gehen dir mal was Schönes zu essen kaufen oder ah, mach mal nicht so viel Sport, geh doch lieber mal mit mir spazieren oder in anderen Essstörungen dann das Gegenteil, ne? Du musst ein bisschen weniger essen, mach doch mal ein bisschen mehr Sport. Ich habe über sowas würde ich dann natürlich aufklären. Ich würde auch darüber aufklären, was denn so Indikationen dafür sind, dass es eine sein könnte, ne? Also wenn jemand viel mit körperlichen Problemen beschäftigt ist, viel mit dem Gewicht beschäftigt ist, also so, woran man das erkennen kann. Und ich würde hoffen, dass ausgestattet durch das ExpertInnenwissen die Person da eine gute Entscheidung trifft. Und natürlich auch immer wieder dazu einladen, sich nicht damit zu überfordern, weil man als Angehöriger natürlich nicht eine Therapie organisieren kann. Das ist, finde ich, immer ganz wichtig. Und dann kommt es natürlich auch immer darauf an, wer man ist. Als Elternteil kann man natürlich nochmal andere Sachen anbieten. Das ist ja das sogenannte Elterncoaching, ist auch ein Teil dieser familienbasierten Therapie. Als Partner, Partnerin kann man überlegen, ob man da irgendwie bestimmte Beziehungsmuster nochmal hinterfragen will. Aber letztlich geht es ja eigentlich darum, zu vertrauen, dass der Mensch erstmal ein empathisches Wesen ist und Bedürfnisse entweder antizipieren oder das Gegenüber fragen kann, was es braucht. Ich finde sowas, so Sachen wichtig wie, wie ich unbewusst irgendwie als Partner mein Gegenüber enable, also dazu zur Aufrechterhaltung beitrage, indem ich bestimmte Sachen vermeide. So, das hat mal so ein bisschen auch das Enabling-Konzept aus der Behandlung von Suchtkranken. Also Klassiker ist ja Alkohol und die Frau, die dann immer die Bierkästen kaufen geht, ist so dieser ganz alte Klassiker. Aber das gibt es ja auf subtile Art und Weisen auch in anderen Beziehungssystemen, was eine Essstörung angeht. Also das dann irgendwie unterstützen oder also ganz, ganz unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Was ich konkret zum Beispiel mache mit Angehörigen, ich habe momentan eine Familie da, das ist eine ist Mutter und Vater und die Tochter hat die Essstörung. Die Tochter ist nicht bei mir in Behandlung, das hat so versicherungsmäßige Gründe gehabt. Und da geht es darum, dass die Eltern quasi bei der Ablösung unterstützen sollen und die Eltern sollen im Prinzip die Tochter mal machen lassen, weil die in guten Händen ist. Sie ist bei einer spezialisierten Essstörungstherapeutin und jetzt geht es erstmal darum, was können die mal für sich machen, was sind so Fragen, wie sie das Kind unterstützen können, wo können die ein bisschen loslassen und Vertrauen fassen, wo Autonomie herstellen und das scheint so in der Art und Weise momentan ganz gut zu funktionieren. Das war ich ein bisschen weitschweifig, aber das ist eben auch so eine Tendenz bei mir.
Aber ich fand den Ansatz total interessant, dass man sich halt überlegt, okay, in welcher Form unterstütze ich mit meinem Verhalten vielleicht die Essstörung und dass man da halt das eigene Verhalten irgendwie versucht, halt dahin zu lenken, dass man halt den Heilungsprozess mehr unterstützen kann. Finde ich voll spannend, finde ich voll gut. Ja, ich glaube, wir haben eigentlich so alles abgehakt, was wir abhaken wollten. Und würde sagen, ich glaube, wir haben auch gut lange geredet, halbe, dreiviertel Stunde. Ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben. Und würde sagen, Lukas, du hast jetzt nochmal ein letztes Wort. Du kannst auch gerne ein bisschen Eigenwerbung machen, weil du hast vorhin gesagt, ein bisschen Instagram, aber du machst ja schon einiges. Ja, das Wort liegt bei dir.
Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich fand das Gespräch super interessant und mag auch euren Podcast total und empfehle den auch gerne weiter, nicht nur auf Instagram, sondern eben auch an Patientinnen, wo ich es relevant finde. Also eben auch an die Familie, von der ich vorhin gesprochen habe. Die hört den, glaube ich, auch. Also falls Sie das hören, liebe Grüße, ihr seid immer noch anonymisiert. Schweigepflicht ist eingehalten. Und ansonsten kann man mir gerne folgen auf Instagram unter systemische Gesundheit. Da gibt es irgendwie, ach, ich weiß auch nicht mehr so genau, was ich mache. Ich mache so ein bisschen was zu Störungslehre. Ich mache ein bisschen was zu systemischer Therapie. Ab und zu so ein bisschen politische Psychologie, weil mich das irgendwie... Ich habe auch mal ein bisschen Politik studiert und denke mir mittlerweile, ja, warum nicht? Es gibt ja genug andere Psychotherapeuten, die eben so das Klassische machen. Jetzt mache ich halt ein bisschen was anderes, muss ja auch keinem wehtun. Genau, und wer mir da folgen will, darf mir gern folgen. Und wenn nicht, der darf einen schönen Abend haben.
Super, vielen, vielen Dank dir und auch nochmal genau von uns beiden Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier mit uns gesprochen hast, uns deine Meinungen erklärt hast und auch so ein bisschen auf blöde Fragen reagiert hast, weil wir beiden vielleicht nicht so viel Ahnung davon teilweise hatten. Deswegen, ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass euch allen auch dieser Podcast gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr das Ganze in eurer Instagram-Story teilt, uns markiert oder uns auch bei Instagram direkt schreibt. Wenn ihr irgendwelche Fragen noch habt, irgendwelche Anmerkungen, immer gerne schreiben oder auch Themenwünsche, gehen wir gerne drauf ein. Und ansonsten wünschen wir euch einen wunderschönen Abend, morgen, Mittag, wann auch immer ihr das hört. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Bis dann. Ciao.
Ciao.